haben Donnerstag, den, keine Ahnung, welchen März, 15.
18.
Und 10. meine ich doch. Und es, Digga, das ist auch so ein Ding, Corona, man verliert keine Ahnung welches Datum. Es ist 21.33 Uhr. Normalerweise müsst ihr euch vorstellen, sagen wir immer, wir wollen um 21 Uhr Mic ready sein und dann relativ schnell aufnehmen. Das funktioniert in der Summe nie. Heute hat es noch weniger funktioniert als sonst, weil Sosa die obligatorischen 15 portugiesischen Minuten zu spät gekommen ist. No hate, just love. Und das hat dann bei uns immer noch weiter dazu geführt, dass wir dann unsere Vorbesprechung dann danach machen. Und irgendwann sitzt man da und denkt sich so, ey geil, eigentlich hätten wir jetzt schon den Podcast fast fertig aufgenommen in der Zeit. Jetzt müssen wir ihn halt noch aufnehmen. Müssen ist in diesem Fall natürlich wollen und das auch sehr gerne. Dieses Mal reden wir über ein Thema, was wir uns schon lange vorgenommen haben, was wir vorher noch nicht machen konnten, weil es geht um einen Künstler und ein Album-Release, wie der Titel auch schon sagt, es geht um Disaster und unser neues Album Deutscher Oktober, auf das wir uns alle drei mega gefreut haben, weil wir den Kollegen auch schon ein bisschen länger verfolgen. Jones, glaube ich, auch ein bisschen Wayback-Connection, schon mal links und rechts über den Weg gelaufen, so. Ja, und jetzt ist das Album draußen, darüber wollen wir reden. Und ich kann euch sagen, es ist eins der krassesten Deutschrap-Alben der letzten 10 Jahre, das mal kurz vorweggenommen. Aber ich steige jetzt erstmal ein mit der Begrüßung der Jungs. Moin Leute, moin Jungs.
Ey, amtliche Ansage, eins der besten Deutschrap-Alben der letzten 10 Jahre, sagst du?
Ja, sag ich.
Okay, reden wir später drüber, ist auf jeden Fall. Heavy Ansage natürlich. Ja, ey, moin zusammen, was geht?
Schönen guten Tag in die Runde. Zu meiner Verteidigung, es waren 9 Minuten. Aber für die Storyline kann man hier natürlich den Portugiesen gerne darstellen als den stets zu spät kommen, und ich kann nicht von der Hand weisen, dass es mir teilweise schwerfällt, just on time zu arriven. Ja, keine Ahnung, ey, mir geht's gut. Ich habe die Grammys geguckt, ich habe viel Biggie weitergehört. Ich muss ganz kurz noch eine Sache anschließen an die letzte Folge, Digga. I Love the Dough mit dem jungen Jay-Z und Big B.I.G. auf dem 2. Album. Diggi, das ist einfach, die beiden sind zu heftig zusammen. Und ich habe die letzten Tage noch mal weiter sehr, sehr viel Biggie gehört und das genossen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja.
Nice. Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass ihr euch die Folge schon angehört habt. Und wenn nicht, holt das gerne nach. Ist auch ein bisschen, es ist ein zeitloser Klassiker, unsere Podcast-Folge über The Notorious B.I.G. Nein, aber es geht um die Doku bei Netflix, die vor 2 Wochen jetzt rausgekommen ist.
Oder und die ist auch noch in 1 oder 2 Jahren gut, die Doku, ne, muss man sagen. Roman, du wolltest doch noch mal was sagen, haben wir noch mal verabredet, wie du sie so findest in 1-2 Worten, weil du ja so der Cineast unter uns bist.
Ja, ich habe sie noch nicht ganz geguckt, ich habe so 60 Minuten oder so geguckt, und ohne es zu wissen, habe ich es quasi in der Folge schon gesagt, ich hatte es noch nicht gesehen, aber man muss einfach sagen, ey, Netflix, die können einfach Doku so, und das, was ich ganz oft krass finde bei Netflix, gerade wenn du so auch diese True-Crime-Sachen hast, wo es da vor allem darum geht, dass halt irgendwie Real-Footage genutzt wird, ne, von irgendwelchen komischen DV-Cams oder Überwachungskameras oder irgendwie sowas, dass sie das trotzdem immer so hinkriegen, dass es wahnsinnig ästhetisch wirkt, so, weil es immer so verpackt ist, dann nochmal mit real nachgeschulten Szenen oder auch nur die Interview-Settings, so, wie sie die zum Teil aufbauen, wie sie Leute positionieren, das ist auch da wieder top-notch, so, und wie gesagt, kann ich aus dem Grund natürlich empfehlen. Es ist so ein bisschen die Qualität, die man von Netflix kennt, so. Aber inhaltlich ist es natürlich auch einfach geil, wenn man sich ein bisschen mit Notorious B.I.G. so wie jeder Normale befasst hat und einfach seine Mucke gehört hat und gewusst hat, dass er irgendwie ermordet worden ist, unbekannterweise. Und dann so Aufnahmen sieht, wie er halt irgendwie, ja, mit, wie alt war er da, 18, 19, 20, keine Ahnung, da rumgetont ist und gar nicht wusste, was eigentlich abgeht mit seiner Mucke und dann halt groß geworden ist. Aber da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Deswegen wollen wir jetzt mal weitermachen. Und warte, ich habe hier noch einen Punkt. Ah genau, du hast Grammys geguckt, Sosa, da wollen wir noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe es nicht, ich habe keinen Plan. Sag uns warum, was passiert?
aka wer guckt eigentlich Grammys heutzutage?
Also ich habe natürlich auch nicht die kompletten Grammys geguckt, sondern ich habe ganz viel von den Live-Auftritten mir gegeben und habe verfolgt, wer gewonnen hat und so. Und eine ein Auftritt und ein, ja, vor allem die Performance, die quasi hängen geblieben ist, ist zum einen Lil Baby mit dem Bigger Picture Track, der ja das ganze Black Lives Matter Movement aufgreift, die ganze Situation und auch von ihm. Wirklich, wenn man nochmal die Lyrics, habe ich nochmal bei dem Live-Auftritt gehört, weil ich hatte den Song, ich fand den Song ganz cool, aber habe den jetzt auch nur so ein paar Mal gehört, als der rauskam, vor so, was weiß ich was, es war vier oder sechs Monaten, würde ich mal schätzen. Jetzt ist mir nochmal aufgefallen, wie reflektiert dieser Track ist. Also Lil Baby ist ja auch einer, der im Moment so ein bisschen, also krass durch die Decke geht in Amerika, haben wir ja auch schon drüber geredet, war ja auch für mich einer der Artists oder der Artist des Jahres 2020 so. Aber der Track ist noch was Besonderes, weil er auch wirklich so ein bisschen als junger schwarzer Mann, der nicht mega educated ist, einfach versucht, seinen Weg zu finden in der Welt, righteous zu leben so und mit der ganzen Situation in der Kultur umzugehen. Und es ist ein geiler Song und der Auftritt, weil die Grammys waren ja das erste Mal Open Air. Es war ja nicht in der Halle, es waren auch, glaube ich, keine Zuschauer da, sondern tatsächlich nur die Artists, die eingeladen waren und dann mit Sicherheitsabstand, also Corona-bedingtem Abstand. Ja, und ein anderer großer Talking Point nach diesem Abend war auf jeden Fall der Cardi B, Megan Thee Stallion-Auftritt mit WAP. Wo man wirklich viel diskutiert in Amerika, ob das jugendgefährdend ist, solche Songs und solche Darstellungen. ja, also da war ein bisschen was los aus Hip-Hop-Richtung so.
Gerade weil WAP ja so ein ziemlich explicit Song ist, der auch ja hart nach vorne geht, gibt's glaube ich auch im Internet relativ viele von diesen Videos, wo keine Ahnung, Teenie-Tochter oder junge Erwachsene-Tochter macht den Song an mit der Mutter im Auto und ne, die Mutter rastet spätestens bei so der Hälfte der ersten Strophe komplett aus und ist so, was, nein, was zum Teufel hörst du da? So, ne, also es scheint wohl auch so ein Song zu sein, obwohl, ich meine, es ist ja ganz ehrlich auch rapmäßig nicht wirklich was Neues, ne, Lil Kim etc. So gibt es ja schon viele explicit Rapper.
Ich glaube, um da kurz drauf einzugehen, ich glaube, das hat sich nie geändert. So, weißt du?
Aber ist jetzt vielleicht ist es das Grammy-Level, ne? Also das weiße Mainstream-Amerika.
Ja, das definitiv auch. Plus auch die Darstellung dann im Bild ist einfach seit die absolute Queen mit Anaconda da ankam, so war auch dann the last barrier broken, so, weißt du, was ich meine? Ist irgendwie derbe zu appreciaten. Auf der anderen Seite natürlich kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Appreciaten jetzt in dem Sinne nicht, dass wir als drei Männer sitzen und sagen, geil, halbnackte Frauen, sondern dass Frauen sagen, dass sie mit breiter Brust rausgehen und sich so darstellen und das selbstbewusst und das auch nicht irgendwie aus, okay, so verkaufe ich meinen Kram, sondern auch mit einem Statement dahinter so. Aber ja, diverses Thema. Ich glaube, dass dieses Aufregungsding und dass die Leute irgendwie gesagt haben, die Jugend, das, ja, NWA, ich weiß nicht, wie es bei Wu-Tang war, aber ich glaube so, also, ne, das hast du alle 4, 5, 6 Jahre, so, alter Hut, so. Eminem, wie sie alle heißen, so.
Wobei man natürlich sagen muss, man kann schon das Argument jetzt machen, dass dieser Song natürlich besonders irgendwie ist, ne, auch im Vergleich zu anderen Songs, der ist schon extrem explicit, so, brauchen jetzt nicht groß auf die Lyrics eingehen, so. Aber genau wie du richtig sagst, ist die Darstellung im Bild, die war halt auch extrem explicit für amerikanische Mainstream 20:15 Verhältnisse vor allem so. Aber ja, und Best Rap Album hat Nas gewonnen mit King's Disease so, und das ist auf jeden Fall auch ein irgendwie, also we all know it should have went to Freddie Gibbs, aber Nas hat noch nie einen Grammy gewonnen und er hat schon das ein oder andere Mal, glaube ich, Alben gedroppt, die worth consideration waren so oder wo er definitiv einen für verdient hätte, und jetzt hat er einen bekommen 2021.
Dope.
Das ist dann schon fast so ein Lebenswerk Grammy,
genau.
Ne? Da kriegst du den einfach
sagen.
So für, da wird dann so kumulativ einfach aufgezählt, was du so an Netto-Alben kriegst du auf jeden Fall 2,5 Grammys so von deinem Level her, müsstest du ungefähr kriegen.
Ja. Aber nochmal ganz kurz, ne, zurück zu dem WAP-Ding, das ist halt auch wieder so diese Scheinheiligkeit der Amerikaner, ne? Also wenn du dir überlegst, einfach nur was Violence-mäßig in Rap-Texten irgendwie zum Teil durch die Gegend gegangen ist, um die 2000er rum, so, da hat niemanden gejuckt, so, ne, und ja, kaum kommt nackte Haut um die Ecke, so drehen sie wieder alle am Rad. Würde ich jetzt mal behaupten. So.
Ja, das jedes Land hat da ja auch so seine Spezialitäten. Also ich war jetzt in letzter Zeit gerade öfters wieder mit dem Fahrrad unterwegs und in Deutschland ist es definitiv so dieser Faible zu sagen, du fährst auf der falschen Seite. So, das ist, weiß ich mal, ich verstehe nicht.
Das ist ein brutaler Vergleich. Wenn es nur der Faible wäre.
Okay, da gibt's noch ein paar andere fiesere, ne? Aber es gibt so gewisse Sachen, die sind so typisch für ein Land. Und wenn ich einem Außerirdischen Deutschland erklären müsste, würde ich ihm sagen,
da habe ich ein Beispiel.
Würde ich ihm sagen, du kannst nicht auf diese Rasenfläche treten und du fährst bitte auf der richtigen Seite. So, ne?
Das ist, pass auf, ich habe ein Beispiel. Leute, das hat jetzt hier, das hat mit Hip-Hop gar nichts zu tun, aber weil wir gerade so bei deutschen die Geschichten sind. Grüße gehen raus an Johann, ihr kennt ihn auch alle. Und er hat mir gerade heute erzählt, dass er seinen Roller anmelden wollte, oder er hat sich eine Schwalbe gekauft, ne, so ein altes Ding. Jetzt hat er zwei davon und die eine, die hat sein Vater damals in der DDR gekauft und jetzt wollte die halt anmelden und er ist zum Amt gegangen und die hat er gesagt, ja, ich brauche die Papiere der Erstanmeldung. So, und er stand halt, was, ja, DDR, so, habe ich nicht. Und dann steht halt diese Beamte, meint er, und sagt so, ja, ich brauche diese Unterlagen. Und er wieder, ja, Deutsche Demokratische Republik, das Land gibt es nicht mehr. So, also dann habe ich auch kein Papier davon. Wie soll das gehen? Ja, da kann ich jetzt nichts machen, das tut mir leid. Und er hat halt dann mit Bohren und dann kam ihr Vorgesetzter und dann der Vorgesetzte, mit dem nochmal, irgendwann hat er gesagt, ja, okay. Aber ne, das ist auch so ein bisschen German fucking mentality at its best. So, das sind hier die Regeln und wenn sie die Regeln nicht einhalten und die Unterlagen, Passierschein 38a nicht dabei haben, dann können sie sich ficken. Aber nach Köln.
So, naja, und so ist es mit der amerikanischen Prüderie. Übrigens ja auch in meinem anderen Heimatland Großbritannien ganz krass am Start. Also wenn du da oben ohne dich so selbstverständlich als Deutsche, als Französin vielleicht damals schon mir berichtet worden, auch in den 70s oder so, ziehst du mal ein bisschen blank, ne? Ist ja auch sonnig und die Briten kriegen Anfälle. Also oben ohne ist gar nicht gerne gesehen.
Digga, das ist aber auch zu wild, wenn du mal auf Ibiza warst und da die Engländer anguckst, wie die da ankommen, dann denkst du dir auch so, what?
Nicht nur auf Ibiza, du musst halt einfach mal irgendwie, geh doch mal nach Bristol in die Vorstadt oder nach Wales in die Valley, so, weißt du, also reicht ja aus, Alter, so, paar drunk boys and girls on the weekend.
Once again, also, kommt mit Buffalo Bill.
Also die Briten sind ja auch überhaupt nicht prüde, so, also im zwischenmenschlichen Bereich nicht die Bohne, so, ne, aber die Kultur, ja, es gibt dann manchmal so komische Sachen und das ist eben dann auch so öffentlich zur Schau gestellter Sex. Aber ich am Ende des Tages Amerika, ne? Hollywood und Entertainment-Industrie ist immer Sex und Skandale, das braucht man auch, ne? Das brauchen alle, um Zeitung zu verkaufen, um Diskussionspunkte zu haben. So, das ist einfach ein Klassiker.
Ey, jetzt waren wir eben gerade bei Deutschen und deutschen Macken und so weiter und so fort. Eigentlich wäre das die Baba-Überleitung gewesen, so, die habe ich straight up verpasst.
Tja, aber lass uns doch mal nachdenken, glaube ich.
Ja,
lass uns mal in dich gehen. Also ich meine,
Digga, deinen Redefluss zu unterbrechen ist halt auch eine Kunst, so, weil es gibt einfach keine Spots. So, and I don't want to impolite.
Ich wollte gerade mal sagen, reiß dich mal zusammen, aber da hast du mich natürlich ausgekontert mit dem Argument, weil alle Leute, die mich kennen, wissen, das ist eine richtig böse Krankheit von mir. Deswegen, es tut mir nicht leid, ihr Wichser.
Ja, okay. Also,
wie viele Wortspiele finden wir mit Desaster?
Nein, Scherz. Nein, aber lass uns mal rüber in das Thema gehen, ja, auf das, Mann, wir alle mega Bock haben. Ohne Scheiß, seit Wochen reden wir schon darüber, ey, wann können wir eigentlich diese Desaster-Folge aufnehmen? Ich habe ihn vor 3 Tagen schon wieder hier rumlaufen sehen und denke immer so, ach, spreche ich ihn an, spreche ich ihn nicht an? So, weiß dann immer nicht, was ich sagen soll. Witzigerweise habe ich es bei 8-4 gemacht. Einfach so aus dem Affekt heraus. 8-4 hier vor der Tür vorbeigelaufen und ich so, 8-4, Digi, mach weiter so. Und er hat irgendwie Peace-Zeichen gemeint, ja, auf jeden Fall, irgendwie so. Aber bei Desaster habe ich mich das noch nicht getraut. Ich saß sogar mal einen Abteil weg von ihm im ICE, die ganze Berlin-Fahrt lang so. Und ich habe das auch am Anfang gecheckt. Aber denkt mir immer, das ist, glaube ich, auch so Hamburger Erziehung. Digga, da sabbelt die Leute nicht voll, Alter. Gerade wenn sie nicht weg können, so. Also ernsthaft. Anyway, wir haben lange darüber geredet, dass wir über dieses Album sprechen wollen. Natürlich erst, wenn es rauskommt, es ist jetzt rausgekommen und deswegen können wir drüber reden. Und ja, wer will anfangen? Ich habe ja am Anfang schon ein bisschen was gedroppt.
Ich glaube, er hat sich gefreut über
jemand anders.
Ich glaube, er hat sich gefreut über deine Ansprache. So, bestimmt, wenn du ihm korrekt was gesagt hättest. Ich glaube, er hat sehr viel Herz und Seele in dieses Album reingesteckt. So, man hört, finde ich, obwohl er im Auto sagt, dass er es in 4 Monaten recorded hat, hört man auf jeden Fall, dass er sich Mühe gegeben hat. Sehr viel Mühe. Und ich finde, es klingt komplett anders als der Stuff, den er vorher gemacht hat. Das hat man schon bei den Singles gespürt. Deswegen haben wir uns ja auch so sehr auf dieses Album und natürlich auch auf die Folge hier gefreut. Aber ja, es ist sehr, sehr rough, sehr Drill, Trap und.
Wollen wir vielleicht eine kurze Bio irgendwie für ihn geben? Also rein musikalisch? Ich glaube, da könnte Jones wahrscheinlich am besten ein paar Lines geben, wenn man Disaster mal so beschreiben müsste.
Ich finde es erstmal voll witzig, dass du so einen leichten Fanboy-Bezug dann doch schon zu ihm hast. Aber ihr wohnt ja auch im selben Viertel. Da läuft man sich natürlich einfach auch mal über den Weg. Aber das ist eben auch, glaube ich, passt dann wohl ganz gut zu ihm, dass man ihn auch mal einfach in der Hut rumrennen sieht und er nicht einer derjenigen ist, der das so sich so auf die Fahne schreibt. Ne? Also, auf
keinen Fall.
Ja, ey, Disaster ist richtig so, keine Ahnung, insgesamt einfach so ein richtiger Hamburger Jung, finde ich. Irgendwie ist in seinem gesamten Werk immer so extrem geradeaus und irgendwie persönlich und ehrlich und auch so entwaffnend sich öffnend und hat jetzt einfach schon mehrere Alben auf dem Weg. Ich glaube, wie viel sind es insgesamt? 4, oder?
Das ist
das fünfte mittlerweile, wo man halt auch gerade in der Entwicklung der Alben, natürlich werden wir darüber reden, auch krasse Entwicklungen sehen kann und ja, Interviews und auch in seinem Werk und generell merkt man eben, dass er auch einfach so sehr, sehr sozialkritischer, sehr politischer Mensch ist. Aus Interviews weiß man, dass er sich als Marxist bezeichnet, also ist auf jeden Fall auch halt einfach politisch klar positioniert und besticht einfach immer so durch diese Geradeausart, die ich beschrieb, die so richtig typisch Hamburger Jung ist, ist irgendwie sehr nahbar in seinem Werk und hat trotzdem auch immer ganz viel Kraft und Perspektive in seinen Tracks, obwohl man sagen kann, so seine wiederkehrenden Themen sind eigentlich so Depressionen, Kopfweg auf der einen Seite und das Politische und das Gesellschaftliche auf der anderen Seite. Das sind so die zwei Hauptthemen, die er bearbeitet. Und natürlich alles dazwischen und das gesamte Leben, aber das hört man immer wieder raus im Unterton. Und ja, das erste Album, wann kam das? 2015, glaube ich, ne? Also das hat jetzt auch, sagen wir mal, in den letzten 2-3 Jahren immer beständig jedes Jahr released und hat einfach auch als Künstler ein unfassbares Wachstum hingelegt. Und wie Roman auch sagte, durfte ihn auch mal kennenlernen. Shouts an Disaster oder auch an Gerrit. Und kann halt auch wirklich sagen, so vom Vibe sehr, sehr angenehmer Mensch einfach. Sehr, sehr, sehr humble und trotzdem selbstbewusst in dem, was er tut. Und also wirklich auch guter Junge, muss ich sagen.
Ich finde es, ich habe ihn bei dem vorletzten Album, frag mich gar nicht, wie das heißt, Alter.
Bohemian.
Ja, genau, danke. Und dann Kitsch und Klassenkampf, so, da habe ich ihn dann so angefangen zu feiern und fand auch einfach wahnsinnig interessant bei ihm, so dass du auf der einen Seite natürlich musikalisch hat er einen eigenen Style irgendwo, dazu gleich noch ein bisschen was, aber das natürlich Messaging und wie er sich mit Themen auseinandersetzt, merkst du, okay, yo, das ist schon auf einem intellektuellen Niveau, wo du sagst, moin. Und ich rede jetzt nicht von angelesenem Bildungsintellekt, sondern einfach, der Junge hat was zwischen den Ohren so und kann sich ausdrücken. Und natürlich ist es für mich auch manchmal thematisch relativ extrem, so links oder rechts, dass ich sage, okay, moin, das sind schon krasse Aussagen, wie du gesagt hast, Jones, so, er bezeichnet sich selber als Marxist. Und aber trotzdem finde ich, wie er in seinen Songs Geschichten erzählt, Statement mit in Lyrics verpackt, so, das ist schon krass. Und da sind gerade so in dieser Zeit bei dem aktuellen Album Deutscher Oktober sind da ein paar Lines drauf, da zieht sie echt die Schuhe aus, so finde ich. Wo du manchmal echt da stehst und bist so, yo, okay, krass. So,
ich finde,
Wahrheit gedroppt.
Ich finde, er hat selbst gesagt, ich habe das Zitat, finde ich sehr cool, in Frankreich, England oder den USA gibt es Leute, die krass politisch sind, aber trotzdem popkulturelle Relevanz haben, wie zum Beispiel Stormzy oder Kendrick Lamar. Sowas fehlt mir in Deutschland, dazu gibt es hier kein Äquivalent. Und ich finde, er war immer, völlig richtig, was du sagst, er sticht für mich als Persönlichkeit auch extrem heraus im Vergleich zum restlichen Großteil, wirklich, aber ich rede jetzt wirklich von 99% so des Games, weil er ist von der Straße, so, er hatte keine einfache Kindheit, so, er ist nicht einer, der mit goldenem Löffel geboren ist, so, ganz und gar nicht, so, er hat wirklich gestruggelt in seinem Leben und trotzdem ist er mad intelligent, gebildet, intellektuell, weiß sich zu artikulieren und hat auch eine Meinung, zu der er steht. Und wenn man zum Beispiel dann das Intro hört von dem Album und wie er gleich mit diesen ganzen Balenciaga und New School.
Ich muss sagen, ich habe sehr gelacht.
Ja, ich meine, aber auch.
Ich habe wirklich sehr gelacht.
Sehr on point.
Ja, sehr on point, aber ich habe trotzdem sehr gelacht.
Diese Intro-Line ist einfach sehr schön zum Album. So erste Line auf dem Album und das ist so dein Balenciaga-Pulli. Pause. Ist mir doch egal, du Dulli. ist eine ganz coole Eröffnungsline, finde ich auch ganz nice.
Auf jeden. Ja, und er...
Sorry, Sosa, continue.
Nee, also er, ich finde halt einfach, weißt du, wenn ich so Lines, ich kann mal ein paar rausnehmen, weil ich finde sie wirklich besonders. Auf Sick, dein Leben American Pie, unser Leben La N, wenig Ideen, bleibt nur von Sonne zu träumen, zum Training zu gehen. Eklige Szenen, wie von einem anderen Planeten. Prügeln und stechen, hier, wo zu viele von paar Euro Harz und Pfand sammeln leben. Sollen mal die anderen wählen gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und zahlt dir 8,50, wer ist hier Gangster? Oder auf Australien. Die finde ich auch überdeep. Fühl mich, als hätte ich was verpasst. Ihr geht nach Australien, meine Jungs gehen in den Knast. Hier wird keiner Astronaut, der Traum geplatzt. In der Nachtschicht bei Burger King. Was für Träume verwirklichen, Digga.
Oh, die Line ist hart. Die ist
sehr hart. Und noch eine letzte aus Nachbarschaft. Auch, glaube ich, einer von Jones oder der Lieblingstrack von Jones. Mein Block fühlt sich an wie die Hölle. Die Leute hier kommen nicht voran, sind gefangen auf der Stelle. Oder ganz schnelle Welle. Hoch zu den Sternen und dann in die Zelle. Es dreht sich um Papier, hier ist Hartz IV. Feuer am Herzen ist ausgebrannt, gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Also das ist kein normaler Content für
Deutschrap. Ja, die Line übrigens, als ich die das erste Mal gehört habe, so, da sitzt du und da geht die Maschine los, so, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Ja, und dann geht's schon. Und das ist so ein Niveau für mich, wo ich sage, das kann ich mir nicht 24/7 geben, da könnte Disaster mir wahrscheinlich auch genau das dann dazu sagen, oder die Gründe dafür, aber das macht es halt wahnsinnig spannend. Und was, ich will jetzt nicht zu vorgreifen, aber wenn man schon so ein bisschen in den Sound reingeht, das ganze Album ist in so einem Sound gewabert, in Kombination mit den Visuals. Die Visuals finde ich auch ultra krass. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei La Anne. Nicht weil es schwarz-weiß ist, sondern einfach die Art und Weise, wie es geshootet ist. Das Ganze zieht dich so rein, finde ich, in so eine Welt, die wirklich fast das ganze Album durch funktioniert, und du begibst dich wirklich auf so einen Trip. Und am Ende des Tages muss man sagen, das ist kein yay geiler Trip, sondern das ist eine Erfahrung so. Fand ich bei dem Album auch einer der Punkte, die es wahnsinnig herausheben. So.
Das ist die bittere Realität von sehr vielen Menschen in diesem Land, die nicht wirklich eine Lobby oder eine Stimme haben. Und das ist ein Artist mit einer gewissen Reach, der den einfachen, wirklich auch armen Leuten, so, um die sich nicht so viel geschert wird, eine Stimme gibt.
Er macht da schon echt ein krasses Statement mit dem Album, finde ich. Ich finde es, wie ich schon sagte, eigentlich sein Schaffen ist immer ziemlich ehrlich und geradeaus. Und das ist auf dem Album auch so, wie man es kennt. Inhaltlich finde ich es aber noch mal sehr viel kompromissloser. Ich weiß nicht, ob das das Soundbild ist ein bisschen trappiger, grimmiger, kommt dadurch ein bisschen wütender und intensiver als bei den anderen Produktionen, wenn wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Auf die Producer-Seite und den Sound. Aber insgesamt ist er einfach noch ein Stück kompromissloser, noch ein Stück wütender, habe ich das Gefühl. Es hat auch einfach eine große Düsterheit, eine große Depression. Natürlich immer wieder die ehrlichen Seelenstrips, so, die mich als Hörer auf jeden Fall auch immer extrem abholen. Und deswegen ist er, glaube ich, auch bei mir in unseren Kreisen, ist er einfach immer schon sehr lange sehr respected, also schon lange, auch bevor er jetzt irgendwie ein bisschen größere Bühne bekam, war uns bekannt und für diese ganz, ganz ehrlichen Raps und diese Seelenstrip-Raps und auch einfach eine verdammt gute Technik. Am Ende ist er auch einfach ein sehr guter Rapper.
Ja, stimmt.
Haben wir ihn immer gemocht. Und
ja, ist auch, ich habe es beim Kollegen gezeigt, Fabi, Shoutouts an Fabi, der man da auch so grob in die politische Richtung stecken könnte. Und er meinte auch noch so, ja, Digga, willkommen in meiner Welt. Aber nochmal auf dieses wie hast du es eben gerade genannt, dass er sehr viel drastischer formuliert.
Kompromissloser, ja.
Kompromissloser. Touchdown finde ich übrigens vom Beat her fast den krassesten Track auf dem Album, wo er die Line hat, während die Chefetage beim Tennis ist, hier kommt der Basie von links und trifft Ackermanns Kopf, während er in seinem Sessel sitzt. Zeckenbiss, Wohlstandsplauze, Messerstich. Lindner reißt auch nur sein Maul auf, bis er mal was auf die Fresse kriegt. Das sind Lines, wo du einfach sagst, okay, Digi.
In anderen Ansage. Ländern landest du im Knast für sowas.
Ja, definitiv. Zumindest musst du dir dann musst du dir Gedanken machen, dass das eventuell passiert. Wir sind in Deutschland, es gibt freie Meinungsäußerung und ich finde das völlig in Ordnung, wenn jemand sich so politisch äußert.
Das ist vermutlich schon so am Rande der, oder könnte schon eine BPJM-Untersuchungsfall sein, so von den Lines her, ne?
Also, wollte ich gerade sagen, es ist immer so auf der Kippe, dass du sagst, okay, alles klar. Aber ich finde, dass in dem Track macht das, glaube ich, gar nicht so. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar Nachbarschaft, wo er halt auch wieder dieses Beispiel aufnimmt, so, ne, Politiker reden, bla bla bla, alles schon hundertmal gehört. Aber er macht so einen ganz simplen Punkt, wo du auch wieder sitzt und sagst, ja, es stimmt schon. Man hat hier noch niemanden von den Jungs gesehen. So, hier ist kein Lindner durchgelaufen etc. pp. Im übertriebenen Sinne, so, weißt du?
Er ist am Ende auch einfach Künstler und ich finde das, also so in seinem Gesamtwerk merkt man einfach, dass er auch teilweise sehr, ne, du sagst dann ja in so einem Kunstschaffungsmoment genau das, was du in der Sekunde, in dem Moment fühlst. Und das so Leuten so universell vorzuhalten, ist auch voll komisch. Also es ist einfach, dadurch lebt künstlerischer Ausdruck teilweise, dass du einfach manchmal auch Sachen sagst, die jeder oder viele mal denken oder einige schon mal gedacht haben, die sich aber so radikal anhören, dass du es irgendwie anhören, dass Leute sich denken, das kann man nicht sagen. Deswegen bin ich ja auch immer dafür, dass Kunst eigentlich ja einfach fast alles machen dürfen sollte, so. Und natürlich sage ich dann auch so, also gerade so die ganzen rechtsfaschistischen Leute will ich dann ja auch nicht, dass sie sich auf die Meinungsfreiheit berufen können, wie es in Amerika der Fall ist. Und da sagen dann einige Leute auch, naja, die Linksradikalen aber auch und so. Und da sage ich halt so, ey, ganz ehrlich, ich habe noch in den letzten Jahren jetzt nicht wirklich viele Linksradikale gesehen, die irgendwie in Shisha-Bars laufen und Leute erschießen. So, deswegen für mich irgendwie völlig andere Ebene der Diskussion. Und ich finde es einfach auch selbst so in so Logik der Protestsongs der 60s und 70s, so, ey, komm schon, lass uns mal ein bisschen Direktheit und ein bisschen Rebellion mal zulassen, ne? So, das Desaster ist ja gerade mal das, wo viele auch immer sagen, gerade die außerhalb unserer Szene sind, so Rap sei unkritisch sich selbst gegenüber, sei unpolitisch. So, da ist jetzt ein Kid, das extrem offen und ehrlich, sehr politisch, sehr akzentuiert, teilweise gut radikal Sachen sagt. Und ja, wie Sosa auch eben sagt, so und Roman, so, es ist viele Dinge sind auch in den Aussagen ziemlich authentisch. Also einfach so, sagt auch die Dinge, die teilweise jeder Großstädter weiß, dass sie stimmen. Und deswegen, also das ist schon ein relativ starkes Werk in dieser Hinsicht, dass es eben so, oder so kompromisslos, so unapologetic ist. So, ne? Das ist schon krass.
Ja. Lass uns nochmal ein bisschen zu dem Sound gehen. Also,
darf ich noch eine letzte Frage zu den Lyrics an euch stellen?
Ja, auf jeden Fall.
Ist denn die folgende Line eine Beleidigung? Und die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft, weil so ein Julian der Piesch kein Gewissen hat?
Ich liebe die Line, Julian der Piesch kein Gewissen hat. Auf jeden Fall richtig, komm, am Ende doch harmlos. So, bist du der Bildchef, ey, hast du doch ein relativ dickes Fell mit solchen Sachen.
Der hat gerade andere Probleme, ne?
Außerdem hat der gerade andere Probleme, ja.
Genau. Ja, ich glaube auch, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil das ist...
Natürlich also, eine Beleidigung.
Ja, natürlich ist es eine Beleidigung, aber wenn du die Bild aufmachst, wie viele Leute werden in der Bild tagtäglich beleidigt? Also weißt du, wo fängt Beleidigung an? Wo hört es auf? So... fair game. So.
Hört euch einfach mal die Graffiti-Folge an, wenn ihr wissen wollt, was ich so allgemein von der Bild-Zeitung so halte.
Also wie gesagt, rein lyrisch gesehen sind da Dinge dabei, wo man echt ins Nachdenken kommt. Zum Teil sehr drastische Dinge, wo die Sasa selber jetzt wahrscheinlich sagen würde, ja, ist nichts drastisch so. Aber das hat mich auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall überzeugt. Und dann, wie gesagt, so dieses komplette Soundbild, was ich eben gerade schon ein bisschen angerissen habe, ist im Vergleich zu seinen vorherigen Alben anders. Und das hat auch einen Grund. Und warum das so ist, das kann uns auch einer der Jungs sagen.
Willst du Sosa oder?
Leon, schieß ruhig los. Zu den Producern hattest du dich ja ein bisschen schlau gemacht oder noch weiter recherchiert.
Ja, ich meine, Kleinigkeit recherchiert ist so viel gesagt. Also man kann schon sagen, dass einfach dieses Album auch soundmäßig eben oder durch den Sound eben auch sehr, sehr besonders ist, weil es eben dieser doch recht grimy Trap-Sound ist, bis so auf, glaube ich, den Track Australien, den könnte man so ein bisschen als Classic 90s Track bezeichnen. Und 24-7 und La Fin sind so ein bisschen soundmäßig zumindest ein bisschen leichter, inhaltlich trotzdem deep. Aber ansonsten ist es ein ziemlicher Trap-Banger, das Album. Und das ist eben der Producer Halves, glaube ich. Halves. Und ich finde, der macht dann einfach einen Top-Job auf dem Album. Desaster auch, selbst wenn es trappige Banger sind, ganz viel mit richtig gutem Songwriting, finde ich. Also echt top. Und auf den vergangenen Alben war es, oder zumindest auf Klassenkampf und Kitsch und Bohemian war es Mania und Dirty Dasmo, die produziert haben, weitestgehend irgendwie. Ich glaube, hier und da nochmal ein Track von Cinch, aber die haben eigentlich hauptsächlich die beiden vorigen Alben produziert. Und die, gerade so Dirty Dasmo hat unter anderem auch Materia und Masimoto einiges gemacht, auch viele andere Sachen, Nico Cuevo und sonst was, aber und man hört so ein bisschen diesen, finde ich, diesen, erinnert ein bisschen an diesen Materia-Masimoto-Sound, wenn man jetzt so Alice im Wunderland zum Beispiel anhört oder was war denn noch von diesem Album?
Ja, Alice im Wunderland ist auf jeden Fall da, glaube ich, so das Materia-Beispiel.
Jetzt und für immer ist das Beispiel auf glaube ich, dem vorletzten Album. Und Alice im Wunderland ist halt das klassische Beispiel. Was heißt so ein bisschen Masimoto Materia-mäßig heißt, ein bisschen elektronische Elemente, Rock- beziehungsweise Gitarren-Elemente, auch mal so ein ein bisschen mehr noch so Pop-Anleihen. Dann waren die Alben gespickt immer mit so einem typischen 90s-Beat irgendwie, auf den er auch immer brilliert, ist er immer, finde ich, sehr fresh drauf. Männer und Frauen zum Beispiel ist so ein Beispiel. Aber ich finde, der neue Sound gerade mit Halves, der steht ihm sehr, sehr gut. Und ich finde so dieses Weg von Gitarren, / Elektro-Hip-Hop-Mix-Sound, also immer noch am Ende guter Hip-Hop, aber ich finde, das ist ein bisschen ein Sound, den ich mit Masimoto und Materia assoziiere. Und ich finde, der steht ihm so. Wie seht ihr das?
Ich fand das letzte Album, Klassenkampf und Kitsch, hatte seine Momente, aber war für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Mich hat das nicht so sehr gebockt. Also da hätte ich jetzt vielleicht mal so gesagt, so maximal so 6 von 10 für mich. Wie gesagt, er ist einfach mad intelligent und er ist ein guter Rapper und ich höre ihm gerne zu, aber musikalisch war das ein bisschen zu in-between für mich. Und auf diesem Album geht es halt extrem in eine Richtung, die ich extrem feiere. So Tracks wie, also für mich ist Standout vom Beat und allem eigentlich Trauma. So dass die Hook und so, ja, das ist schon richtig crazy. So, das ist auf jeden Fall auch Pop Smoke influenced. So, das hat einen Drill-Vibe und grundsätzlich, das Album ist, keine Ahnung, wir haben schon häufiger drüber geredet. Ich liebe es und es zeigt sich immer wieder, ich liebe es, wenn es einen Executive Producer gibt. Einfach eine Person, die sich im Endeffekt für den Sound verantwortlich zeigt. Und es ist nicht schlimm, wenn dann mal 1, 2 Beats noch von jemand anderem vielleicht auf dem Album sind. Aber grundsätzlich hört man so einem Album wie jetzt eben Deutscher Oktober einfach an, dass das aus einem Guss ist. Und ich finde, abschließend zu den Lyrics nochmal zurückkommt, halb, dieser neue Sound passt so sehr zu diesen kompromisslosen Lyrics, zu diesen radikalen Ansagen, zu dieser deutlichen Positionierung, die er so vornimmt. Und deswegen glaube ich auch, dass ihm das sehr gut steht. Also Shoutouts an ihn. Für mich persönlich ist das Album, also ich kann da mit Roman mitgehen, was er am Anfang gesagt hat. Ich finde, ich kann nichts Negatives an dem Album finden. Mich hat jeder Track gebockt. Ich habe es jetzt zweimal durchgehört. 12 Tracks, 35 Minuten lang. Ich finde es von vorne bis hinten feier. Ich finde es nice, nur nice. Also sehr, sehr stark.
Mhm. Es ist für mich vor allem deswegen eines der besten Deutschrap-Alben der letzten 10 Jahre, weil es ein Werk ist, A, was hängen bleibt. Der Sound in Kombination mit den Thematiken und den Lyrics. Klar, er hat lyrisch und thematisch immer schon in diese Richtung gearbeitet, aber der Sound hat ihm jetzt quasi nochmal so ein Bett gegeben, wo du einfach sagst, okay, das nimmt dich komplett mit, ja. Also so ging es mir zumindest so. Und wenn du einfach mal guckst, so in den Jahren, was sind Alben, die kannst du da vergleichen mit? Und dann fallen dir, ja, dann kommt Hafti um die Ecke, so mit Russisch Roulette, Sound, durchgängiger Hafti-Banger, und ähnlicher Impact, vor allem bei den Kritikern so, und keine Ahnung, Palmen aus Plastik, so Sound, ein Sound irgendwie thematisch in dieselbe Richtung. Was haben wir noch? Was so
OG Kimo,
OG Kimo, so Sound und thematisch, ja. Lyrisch, das alles in so einem kompakten Ding, dass du schiebst die Platte rein, Alter, drückst Play und du bist für, was hast du gerade gesagt, so seit 35 Minuten bist du in einem Film drin, so. Ab und zu hast vielleicht mal so eine Minute, wo du sagst, ja, alles klar, habe ich jetzt verstanden, so, und dann geht's aber weiter, so. Und das ist, ja, findest du ein, zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Meiner Meinung nach, ich höre mir jetzt auch nicht alles an, Digga, aber ich komme da schon ganz gut rum, und deswegen ist das für mich auf jeden Fall in dieser Kategorie so.
Müsste man vielleicht echt nochmal sehen über die Jahre, ob es schafft, ein Klassiker zu werden, ne? Also wenn du sagst, es ist ein langlebiger Sound, das oder ein langlebiges Album, das kann gut sein, wird sich aber einfach noch zeigen müssen. Und
ja, das ist die Diskussion, wo man jetzt, da können wir ja drüber sprechen, ne? Also das,
und gerade die Alben, die du genannt hast, ne, das sind ja, also gerade, ne, wenn es wirklich top, also die Top-Alben der letzten 10 Jahre, ist schon eine Ansage. Also wenn es dann so eine der Top-Alben des Jahres wird, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich mag das Album auch sehr, ne? Also verstehe mich nicht falsch. Aber ist natürlich schon, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,
ob. Wie viele gute Deutschrap-Alben wurden in den letzten 10 Jahren gedroppt? Also wirklich outstanding Alben.
Ja, was heißt outstanding Alben? Bleiben wir mal beim Begriff, wirklich ein wirklich gutes Deutschrap-Album. Zum Beispiel ohne weiteres sowas wie Haze, Brot und Spiele. Ist ein super Deutschrap-Album. Es gibt auf jeden Fall Casper-Alben mit Materia-Alben, das sind gute Deutschrap-Alben. Es gibt Vega-Alben, es gibt Hafti-Alben, es gibt die ganze Raff und Palm aus Plastik-Nummer. Es gibt, also ich meine, selbst so muss man drauf stehen, aber diese ganze Life is Pain-Geschichte, da gibt es Alben, die krass sind. Weiß ich nicht.
Also ich finde nicht persönlich, dass irgendeins der Raff-Alben ihn touchen kann, ist meine Meinung. Dafür waren zu viele skippable Tracks auf den das, was das Album so besonders macht und was ja eben auch Roman meinte mit OG Kimo und so diese Verbindung, das ist so kompakt und rund ist, so, weißt du? Das ist so ein, was wir mal eigentlich von einem Album erwarten, dass es wirklich so einen roten Faden hat, dass es consistent ist und dass es so eine runde Sache ist von vorne bis hinten. Und da gibt es nicht viel. Da haben wir auch in den letzten Jahren, abseits des Podcasts, bevor das hier alles losging, auch immer mal wieder drüber geredet. Das ist meine Meinung. Es gibt nicht so viel, wo man jetzt in diesen klassischen 5 von 5 Kategorien einfach so, weißt du, Klassiker-Alben in Deutschland ever, so, da gibt es gar nicht
groß welche. Nicht unbedingt Klassiker, aber wo man sagt, es sind einfach gute, ja, Alben. Klar. Also wenn man jetzt zum Beispiel die, irgendwann hat Chima Ede, glaube ich, 4 EPs, 4 Tracks, ja, rausgehauen, wenn man das mal als Album betrachten würde, war auch einfach Top-Level. Auf jeden Fall. Ich finde auch, ist, glaube ich, auch gefeatured auf Disasters letzten oder vorletzten Album, glaube ich sogar, ist Credibil aus Frankfurt, der ist, finde ich, auch künstlerisch ultra stark immer wieder. Und zumindest rappermäßig, BOZ ist ja auch gefeatured auf Deutscher Oktober auf dem Track Tyler. Und ich find BOZ ist ja auch einer der krass most underrated Rapper in Deutschland.
Da würde ich kurz die Frage ein bisschen vom Style, ne? Ganz kurz vom Style, ja. Sorry, Jones, ich unterbreche dich brutal, aber vom Style, da denke ich mir so, Disaster hat doch bestimmt ein bisschen BOZ-Influence. Was so die bestimmte Aussprache in den Rhymes angeht. Weil wenn du die mal nebeneinander hörst, dann denkst du so, okay, der Junge hat vom OG, vom Alten gelernt, so ein bisschen. Oder ist das nur meine Einbildung?
Sie haben vor allem beide so einen bestimmten Flow-Moment, der sich ähnelt manchmal.
Ja, das meine ich.
dass zum Beispiel manchmal der Reim, also ne, sie setzen zwei Reime auf die 1 und auf die 2, dann ist er in der 3 einmal weg und du denkst, na, kommt er noch wieder, und dann bringen sie ihn immer wieder auf der 4 oder manchmal sogar verzögert dann einen später noch, und das ist halt einfach eine schöne Rhyme und MC, also das ist einfach die gute alte Schule aus meiner Sicht, würde ich mal sagen.
Ich wollte dich jetzt nicht da so rausbringen, ich wollte jetzt nicht in super Anführungszeichen technische Nerdgelaber reingehen.
Ja, Pech gehabt, Alter.
Liegt ja auch an der Herkunft.
Jetzt kommen wieder die Monologe, Alter.
Dann darfst du nicht fragen. Nee, aber BOZ einfach Top-Rapper, also auch einer, ja, wo man sagt irgendwie, jetzt weiß ich nicht, ob er das Top-Album gemacht hat, aber er hat auf jeden Fall ein, zwei EPs gemacht, so die, wo man auch sagt, in den letzten 10 Jahren Top-Material. Also es ist klar, es man muss ein bisschen graben, aber so, ne, OG Kimo, Chima Ede, Motrip, Hafti, so, also es ist schon, aber auf jeden Fall ist es ein Top-Album, und es ist auch, also er ist auch ein richtig gereifter Künstler auf diesem Album, ne? Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, dass er so, glaube ich, auch jetzt gerade so kompromisslos ist, weil er sagt, jetzt sage ich das, was ich gerade im Kopf habe, und das macht ihn so künstlerisch authentisch.
Ja, und, also das als Beispiel genommen, ne? Wenn wir das mal daran bemessen, weil wir können ja nicht nach kommerziellem Erfolg gehen, das ist ja Quatsch. So, weil wenn du dir
interessiert die Culture auch generell erstmal nur, also höchstens, uns interessiert ja höchstens ein bisschen Impact, so sagen wir mal, Verkaufszahlen selber sind uns ja relativ egal, glaube ich.
Genau. Und wenn du danach guckst, so, dann war zum Beispiel ja Hafti mit Russisch Roulette, Digga, ist Platz 9 gewesen und das war's. So. Er hat die ganze Recognition erst danach bekommen. OG Kimo, ich weiß nicht, ob das Album Geist auf 1 gegangen ist oder auf 2 oder 3. Ich glaube, es ist relativ hoch gechartet. Aber auch
14.
Also weißt du, 14, for real.
Ja.
Ah, krass, ja, aber siehst du mal, aber weißt du, aber ne, der Feuilleton schreibt dann drüber, Fick mal den Feuilleton, weißt du, ich meine, so, aber wir hören das Album an und sagen, Bruder, was für ein krankes Album, definitiv eins der krassesten deutschen Alben der letzten
Jahre. Ja, aber das OG Kimo jetzt nicht so fies, was für die Masse zu sein scheint, ist zwar schrecklich, aber das ist jetzt für mich keine Überraschung.
Ja, und so, da wäre jetzt die Frage, ist das bei Disaster genauso?
Ja, Disaster hat, glaube ich, zum einen erstmal zu radikale politische Ansichten, um im Mainstream wirklich stattzufinden. Auf der anderen Seite, was er halt hat und was ihn auszeichnet, und er war auch schon beim NDR und so in irgendwelchen kleinen Formaten, er kann halt wirklich unheimlich gut reden, so, und in unserer Branche weiß man, wie selten und wichtig das ist, so Leute zu haben, die einfach vor der Kamera fresh sind, selbst bewusst rüberkommen, charmant sind, er ist ja auch, er sieht gut aus, was soll man sagen, so, also er hat einfach ein Gesamterscheinungsbild. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, auf jeden Fall auf lange Sicht hat er eigentlich zu viel Talent, um irgendwie nicht wahrgenommen zu werden. Aber er ist ja auch, jetzt mal, wenn man jetzt mal Social Media anschaut, ja, das ist ja noch was anderes als Chartplatzierung, aber ist ja auch relevant. Da hat er irgendwie 60.000 Follower bei Instagram oder so. Das ist jetzt ja auch nicht mad viel, so, ne? Also man merkt schon, dass vielleicht seine Thematik zu heavy ist. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass er mit dem neuen Album halt eigentlich Anknüpfungspunkte liefert, um zumindest so richtig auch mal Hype zu haben wegen den Tracks, weil da sind Tracks drauf, also diese ganzen Singles, die er released hat, das sind doch unglaubliche Banger so. Und da müsste es eigentlich auch eine breite Masse junger Kids geben, die das feiern. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, seine Sachen sind nicht einfach so not easy to swallow, was er einem da so delivert in Sachen, also was er ihm überliefert in Sachen Inhalt.
Ich meine, wenn man jetzt auch so die absolute deutsche Mainstream sieht in Sachen Hip-Hop, so, das ist eben auch ein anderer Schnack, ne? Also dieses wirklich eher leichte, ich will nicht sagen Lilele, aber so diese, ne? Also da funktioniert auf einem Jamule featuring Kapi Track ein bisschen was anderes. Das ist
jetzt aber auch ein Beispiel ausgesucht, Digga.
Ja, aber so, ne, dann nenn irgendein anderes Beispiel für gerade, ne, klar, Hafti ist immer ein Unterschied, aber ansonsten ist der, ne, das der neue, der gerade der heiße Scheiß sozusagen bei den Kids ist was anderes, das ist klar, und das ist wesentlich mehr mindless.
Inhaltlich auf jeden Fall. Inhaltlich auf jeden Fall. Vom Sound, und das finde ich das Spannende, halt nicht. Also weißt du, wenn er da links und rechts vielleicht nochmal so an der einen oder anderen Schraube drehen würde, könnte, würde er wahrscheinlich auch sagen, okay, ich verkaufe mich hier vom Sound. Mal gucken, ey, wenn er sich in die Richtung weiterentwickelt, ich würde es schade finden, wenn er anfangen würde, sich auch inhaltlich da zu verbiegen. Nur damit es irgendwie mit der Mucke besser klappt. Ich glaube, das
ist so auch ganz weich gespült, ist auch echt, funktioniert, glaube ich, bei ihm auch nicht gut. Und also dann lieber so mit so auch so 24-7 oder La Fin auf dem Album sind ja zwei Tracks, die sind ein bisschen, also sie sind immer noch unfassbar deep, wie ich sagte, aber sie, also es gibt schon Tracks, also er hat schon einfach ein sehr, sehr gutes Songwriting, aber ich finde es eben auch gut, diese Stimme zu haben. Also ich glaube, er ist auch gerade verdammt wichtig für die Culture. Weil, also er auch einfach sehr, sehr kritisch mit Hip-Hop umgehen und umgehen kann. Das machen auch nicht so viele, ne? So Thema Sexismus etc. So, da ist er schon sehr, sehr klar.
Ja, schön im Intro und, auch, ne? Balenciaga, okay. Das ist schon eine geile Ansage.
Und wir haben so viel auch funny und witzige und geile und oberflächliche Sachen, aber, und ist ja auch cool, ne? Also da sind wir ja wirklich nicht diejenigen, die die Culture dafür dauernd kritisieren, aber seine Stimme und auch sein mal, ey, jetzt haltet doch mal die Schnauze hier mit euren, mit euren ständigen irgendwie Aussagen von irgendwie, ich hab's geschafft und deswegen bin ich der Mac mit der Rolex und das ist eigentlich so, du spiegelst nur sozusagen die Grundebene des Kapitalismus gerade wieder und, da feierst du dich jetzt drauf, dass du irgendwie Glück gehabt hast in so einem Scheißsystem, in so einem System, das Leute einfach vor der Tür lässt. So, das sind einfach mal richtig reale Aussagen, finde ich. Und deswegen ist seine Stimme so wichtig. Und was ich ja auch so spannend finde bei ihm, zum Beispiel in der, er hat ja auch wirklich lustige Interviewformate mit Gregor Gysi zum Beispiel, kann man mal nachgucken, Disaster und Gregor Gysi, sehr, sehr spannend zuzuhören. Aber auch in der Videoserie Germania, wo er so diesen, so einen Widerspruch sehr auf den Punkt bringt, den ich auch immer wieder fühle in mir, dass er so sagt, so, ey, wenn ich halt gewisse Tracks höre, ich glaube, er nennt Bushido als Beispiel, dann kriege ich auch Anfälle, weil irgendwie, ne, und sexistisch und teilweise homophob und sogar rassistische Sachen dazu hören sind und kriege ich auch Anfälle als Mensch, als Leon, ja, so als Gerrit und dann als Rap-Fan höre ich das Ding und sage irgendwie trotzdem, ey, geiler Tune. Es ist irgendwie so ganz schlimmer Widerspruch auch in mir und den benennt er da so in einer Form, wie ich noch nie, also da habe ich mich sehr verstanden gefühlt, wo ich dachte, oh ja, ich kenne das, diese so politisch unkorrekte Sachen abfeiern und aber einfach als Mensch denken, eigentlich geht das nicht klar und als Rap-Fan irgendwie nochmal so eine andere Perspektive haben. Und das ist dieser Widerspruch in ihm. So Kiezjunge, Straße, Intellekt, Wissen, geistreich sein, gleichzeitig irgendwie links politisch sein. Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr, dass er mit dem Sound sozusagen eine gewisse Nische hat, aber auf der anderen Seite so, ey, du füllst, ich weiß nicht, ich glaube, Disaster füllt auch mal so ein Docs oder so ein Übel und Gefährlich Minimum, also so, ja. Der hat ja, also und ist auf einem Major Label und so, das, also man kann ja nicht, der hat ja schon auch einfach Erfolg in dem Sinne, ist ein erfolgreicher releasender Künstler, so, ich würde mir natürlich so sehr, sehr viel mehr Erfolg für ihn wünschen. Aber muss man ihn jetzt auch mal nicht kleiner reden, als er ist, denke ich, ne? So, der macht ja schon sein Ding.
Definitiv. Er zieht das schon durch und ich glaube auch so diese politisch aktive Geschichte, die er, wie du gesagt hast, in verschiedenen Talkformaten, er hat auch mal so ein Ding, ich glaube, zu letzte Bundestagswahlen irgendwie hat er sich mit Nico und irgendeiner FDP-Tante Katja Suling oder irgendwie sowas hingesetzt und geschnackt und so. Das ist, glaube ich, auch ein Ding, wo man ihn gerne auch in Zukunft dann sieht, so, weil haben wir gerade die ganze Zeit darüber gesprochen. So. Ich finde es einen mega spannenden Künstler. Die Mucke, die er jetzt gerade gemacht hat, finde ich, ist seine beste Mucke, die er gemacht hat. Bis dato kann ich mir sehr gut geben. Wie gesagt, Touchdown muss ich nochmal herausheben zum Teil, weil es einfach so ein bisschen so, okay, so ein Storytelling, ich renne jetzt in die Bank, wir rennen jetzt in die Bank, wer kümmert sich worum, Digga, und keine Kompromisse, da muss ich echt ein bisschen schmunzeln, so.
Er ist kein Fan der Deutschen Bank, glaube ich, das meine ich
raus. Nee, generell vom System Banken und Banker, das ist,
sind auf jeden Fall auch immer extrem gute Gespräche, wenn er und Steiger Interviews machen, ja, gibt's gut, auch, glaube ich.
Das glaube ich, dass die beiden zusammen, Alter.
Die sind auf jeden Fall ein Herz und eine Seele und aber auch beide einzeln und auch zusammen im Interview halt einfach auch sehr menschlich und irgendwie sympathisch, finde ich.
Wisst ihr, was ich dachte? Sorry, ich schneide jetzt mal wieder den in den Weg, Jones. Wisst ihr, was ich dachte? Gestern, als ich dann das Album zum zweiten Mal gehört habe. Disaster ist mit dem Album, kann er intellektuell ausdrücken, was Hafti in seiner Mucke eigentlich sagt. In vielen Teilen. So, wir kommen aus der Gosse und die da oben und bla 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 und die Banken. Die Banken kratzen an den Wolken. Ich mich am Erdag, wie komme ich an Euros? So, weißt du? Ist ein schwachsinniger Vergleich, aber weißt du, was ich meine?
Aber ist es nicht, weil
Haftbild und so im Storytelling und so, fand ich, es passt schon irgendwie.
Das, was ich vorhin meinte, dass er die Stimme der Unterschicht ein bisschen ist, das ist Haftbefehl ja auch. Aber Haftbefehl, wie du sagst, kommt vielleicht nicht mit solchen marxistischen, Gesellschaftskritiken um die Ecke, aber hat halt seine Art, zwischen den Zeilen quasi etwas verallgemeinender und nicht so sehr eloquent quasi, da auch diese Themen ein bisschen anzuschneiden und zu besprechen. So.
Und vor allem, was nicht eloquent, der spricht ja irgendwie in Raps, verwendet er irgendwie 7 Sprachen, so das muss man ja, auch mal sagen.
Kriegen. Da kommt mal Französisch, eloquent, Arabisch, Kurdisch.
Falsches Wort. Ich weiß aber, was du meinst. So. Ist doch auch generell so, dass in auch der Blues, den wir mal besprochen haben, in einem Kalim-Album MVP oder auch in einem Haftbefehl-Album, ich finde so diesen selben Blues gibt dir Disaster, einfach eine sehr krasse Reise in die Welt der guten, einfachen Leute, die einfach strugglen in einem System, dass sie oder einfach in der Realität, in der Gesellschaft, die halt auf die unteren 10, 15, 20% halt einfach nicht nur nicht hinguckt, sondern einfach spuckt. Und diese Alben oder diese Künstler sind sehr, sehr verschieden, aber sie geben mir quasi in dem Punkt so ein ähnliches, nicht, ich würde nicht sagen selber, aber ein ähnliches Gefühl, der Depression im Ghetto am Ende des Tages, wie es der Track von Hafti auch aussagt, so, ne? Und das ist etwas, das halte ich auch gerade für bei Disasters jetzigen Werk so halt, finde ich das extrem gelungen und.
Sick wäre da der Parallelsong, ne? Der Sick ist genau das eigentlich so. Das ist ein ganz raues Bild so des Alltags im Ghetto mit Depression.
Und wenn man jetzt mal, das finde ich auch immer interessant, irgendwie das erste richtige Album eines Künstlers mit dem aktuellen vergleichen und wenn man es jetzt mal vergleicht, Kontraste 2015, da ging es auch schon richtig geil introspektiv um einfach Seelenstrip, Depressionen wegkriegen, Rap so, also einfach auch sehr real, auch hat mich auch abgeholt, aber was er einfach dazugelegt hat als Songwriting, Kohärenz der Produktion, Klarheit der Aussagen, Punchlines, einfach dieses, ne, dein Chef fährt ein Lambo und zahlt dir 8,50, wer ist hier Gangster, so, das ist so die nice Line, ey, so, weißt du, für sowas lieben wir ihn, so, weil er auch ein echter Lyricist ist und Sachen eben so on point sagen kann, aber da ist er eben so viel besser drin geworden und deswegen ist es so, vielleicht so sein erstes Album, so ein klassisches, hey, ich bin da, ich erzähle alles über mich und als Mensch und meine Jugend und ne, und jetzt wird er aber auch, er trifft allgemeinere Aussagen, die er aber mit dem Privaten verknüpft und das ist eine krasse Kunst, das zu tun, so, ne, das so das Kleine im Großen zu spiegeln und umgekehrt, das kriegt er sehr gut hin auf dem Album.
Punkt. Oder?
Yes, sir.
Yes, sir.
Ja.
Ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Glück. Aber abschließend nochmal, vielleicht nochmal die Frage, also seht ihr, sagen wir mal, ein Vermarktungsproblem in dem Moment? Oder ist es vielleicht nicht einfach auch klar, dass wenn ganz viel Inhaltsloses ist, dass die Leute auch wieder Bock haben auf Content? So.
Ich sehe kein Problem in der Deepness. Ich sehe eher ein Problem in der Gesellschaftskritik, die er hat. Und ich glaube, es ist eine Frage von, haben genügend junge Leute Bock drauf, um das anzuklicken, sich die Videos zu geben und Disaster zu pumpen. Gibt es Interesse in der jungen, sage ich mal, Zielgruppe, so der unter, sage ich mal, ja, ich sag jetzt einfach mal, der unter 20-Jährigen, die irgendwo den Puls der Zeit bestimmen, so, haben die Bock auf Disaster und geht er irgendwann durch die Decke? Beziehungsweise, mark my words, ich glaube, was der bräuchte, wäre ein Track mit einer bekannten Künstlerin aus Deutschland. Hat ja zwei geile Features mit Nura, aber ich meine jetzt wirklich aus dem Mainstream. So eine eine Lea oder wie die alle heißen.
Du meinst so ein So-wie-du-bist-Moment wie genau, von Motrip genau. meinst du, oder
und
was?
Dann glaube ich
Songwriter-technisch hatte das Zeug dazu. Aber ich mag, also keine Ahnung, selbst die seichtesten Tracks werden von ihm inhaltlich angefüllt mit einer Menge Schwere, Deepness und Themen.
Das wird, glaube ich, immer einfach. So sein.
Und dafür mag ich ihn ja auch. Und irgendwie, ja, wenn er mit so einem Track dann halt einfach hart durchchartet, weil der einfach Songwriting-mäßig so gut gemacht ist, dann würde ich es ihm wünschen. Von mir aus soll er viel Erfolg haben, auch mal mit einem poppigen Tune. Da muss auch mal erlaubt sein. Aber wäre natürlich geil, wenn er es auch groß schafft mit einem sehr inhaltsstarken Song. Also ich meine, man ist jetzt schon ewig her, aber man denkt mal so an hier Sammy Deluxe größten Hit der ist ja auch irgendwo politisch so. Also das ist ja schon möglich, irgendwie mit politischer Musik auch mal Hits zu landen.
Aber das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Punkt. Da können wir noch stundenlang drüber diskutieren. Die Leute suchen sich ihre Musik überall. Trotzdem gibt es noch sowas wie einen krassen Mainstream, weil die Leute zu faul sind, irgendwie Algorithmen zu durchbrechen oder sich auf die Suche nach guter Musik zu machen. Und dann sind die Leute auch häufig nicht daran interessiert, in der Musik auch noch ihre eigene Realität erzählt zu bekommen, beziehungsweise eventuell Realitäten erzählt zu bekommen, die nicht ihre sind.
Auch kein Künstler muss heutzutage mehr in diesem harten Mainstream unbedingt funktionieren. Ne? Kannst ein erfolgreicher Künstlerin sein in deiner guten Nische. So Nische ist da gar
weißt
nicht.
Weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir Disaster mit Tretti zusammen wünschen und dann darauf nochmal einen nachdenklichen Raff.
Ja, so auf der, Ecke, sagen wir mal, Tretti, grauer Beton, das trifft genau. Eigentlich genau die Richtung, die er dann auf Nachbarschaft auf eine andere Art und Weise auch bringt, so auf dem neuen Album Disaster jetzt. Also das wäre schon ein bisschen so eine leicht persönlich politische Platte von Disaster und Tretti. Das wäre schon sehr nice, ne?
Ja, und dann vielleicht noch Hafti nochmal mit so einem Outro-Part. Ja, schön. Wir kochen hier schon wieder, Jungs. Wir kochen hier schon wieder. Wenn Labels Infos wollen, sollen sie nur ankommen. Ja.
Also wir wissen. Nein, Mann, auf jeden Fall ganz viel Erfolg dem jungen Mann und ganz viel Sympathie für sein Movement. Und ja, ey, vielleicht, ich habe immer mal Bock gehabt mit ihm. Ne? Ich bin ja auch so Politik-Nerd. Ich hätte immer mal Bock, mit ihm ein sehr, sehr politisches Gespräch auch zu führen. Vielleicht gibt es ja mal die Gelegenheit. By the culture.
Ja, man kann die Folge mit einer Line von ihm beenden bei Tsunami. Egal, was sie über mich reden und meinen zu wissen, sie liegen daneben. Ich bin Hamburger Digger, ich inhaliere den Regen. So.
Ich bin Hamburger Digger, ich inhaliere den Regen. Nice line.
Die danach ist auch Baba. Ich habe versucht, mich aufs Restniveau runterzusaufen. Ich kann es nicht.
Unfassbar nice. Unfassbar nice.
Ja, ey, ich besoffen.
Kann man häufiger anwenden.
Ich besoffen auf Schlagerpartys um 3:30 Uhr morgens, wo ich dachte, Alkohol reicht einfach nicht. Ich finde es immer noch scheiße. Kann ich gut nachvollziehen, die Line. Aber auf jeden Fall, nicer Artist, nices Album gibt's euch und wenn ihr Sachen anders seht oder auch wenn ihr, ne, wir als The Culture sind auch lernfähig in allen Bereichen, wir quatschen einfach so vor uns hin, aber sind auch Students of the Game und haben auch viele Sachen, von denen wir nur halb oder dreiviertel so wissen wirklich, was wir da reden den ganzen Tag, deswegen fühlt euch auch immer frei, Feedback zu geben, wir sind auch sehr lernfähig und haben auch immer Bock irgendwie andere Perspektiven zu hören oder uns zu bereichern irgendwie in Sachen Wissen, weil that's what it's all about, kann man sagen.
So,
Punkt. So, jetzt aber
yes,
tschüss.
Sirski. Jetzt aber.
Yes, Sirski.
Broski, yes, Sirski.
Das schlägt jetzt voll durch, ne?
Ja, es schlägt voll durch. So, Leute, das ist jetzt schon das Outro. Hier läuft ja schon so ein bisschen die Outro-Musik drunter, die auch die Intro-Musik ist. Wo ich finde, sollten wir auch mal einen neuen Aufschlag irgendwann machen, aber das ist meine Meinung. Und deswegen sage ich. Deswegen sage ich, hört euch Disaster an mit Deutscher Oktober und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ciao.